So, ja, wir machen weiter. Und zwar, womit machen wir weiter? Ja, die Klausuren, meine Damen und Herren, das wird Sie sicherlich interessieren. Oder nicht interessieren? Ja. Ja, gleich. Ich warte nur, bis Sie sich arrangiert haben. Ja. Also Sie sind korrigiert, Sie sind bepunktet auch. Früher in den Magisterzeiten war das so, da konnten die Klausuren immer gleich zurückgegeben werden. Jetzt unter Bologna-Bedingungen sind Ihre Texte Dokumente, die zur Prüfungsakte gehören, weil das ja Prüfungen sind, und die nicht ausgehändigt werden dürfen, bis die juristische Widerspruchsfrist abgelaufen ist. Irgendwann Mitte des Sommersemesters. Dasselbe gilt für den Kommentar, den Sie abgegeben haben. Das ist natürlich pädagogischer Schwachsinn, weil das Feedback viel zu spät kommt für Sie, denn wir sind ja interessiert, das möglichst schnell zu erfahren, was da jetzt gut war und was nicht so gut war. Also müssen wir uns irgendwie behelfen. Das hat im letzten Semester sehr gut geklappt. Es gibt 4 Feedback-Möglichkeiten für Sie vom Institut, zusätzlich zu den Mitteilungen des Prüfungsamtes, die Sie aber erst bekommen, wenn auch der Kommentar korrigiert ist, das heißt irgendwann im März, Ende März. Also, was kriegen Sie als Feedback? Zunächst mal kriegen Sie ein Blatt mit Hinweisen und Erläuterungen zu Ihren Leistungen, Klausur und Kommentar. Das bekommen Sie zugemailt, wenn die Kommentare korrigiert sind. Also, dass Sie nicht einfach nur Ihre dürre Note da haben, sondern da kriegen Sie einen richtigen Schrieb von mir. Das wird Ihnen zugemailt, wenn Sie es... okay, nein, holen Sie nicht ab. Es gibt am Sekretariat dann... brauche ich ja gar nicht. Sie kriegen es zugemailt, dann brauche ich es gar nicht mehr als Hardcopy machen. Geht alles einfacher. Ja, wie Sie wissen... Moment, das waren Sie jetzt noch? Ja. Ja, die ganz Eiligen von Ihnen, die jetzt nun gar nicht abwarten können, die können die Punktzahl ihrer Klausur dem Aushang an meiner Bürotür entnehmen. Da steht jeweils die Nummer, ihre Matrikelnummer und ihre Punktzahl dahinter. Und das hängt jetzt schon oben. Also Sie können da rauflaufen hinterher. Sie können aber auch sagen, nein, das tue ich mir erst morgen an oder nein, ich will es gar nicht wissen oder sowas, ne? Also, nur nochmals mal zu den Punkten. Wir haben ja diese Verpunktung im Moment an der Uni. Wie Sie wissen, was ich eingangs gesagt habe, gibt es für die Grundzüge Leistungsbewertungspunkte 100. 50 für die Klausur, 50 für den Kommentar. Okay. Um zu bestehen, brauchen Sie jeweils einen Punkt mehr als die Hälfte, das heißt 26. Punkte ist die untere Grenze. Wenn Sie sich die Zahl mengen, wenn Sie über 26 Punkte sind, dann können Sie sich freuen, sind Sie drüber. Die dritte Möglichkeit von Feedback ist, wer Probleme mit seiner Punktzahl hat und nicht auf die schriftlichen Erläuterungen seiner Leistungsbewertung warten kann oder will, der wendet sich an seinen Tutor, seine Tutorin. Die Tutoren lassen sich die Klausur von Frau Sagasser aushändigen, wie im letzten Winter auch, und besprechen die Sache mit Ihnen zu zweit und zu dritt. Und die Tutoren sind verantwortlich, dass dieses kostbare Dokument wieder bei Frau Sagasser landet. Okay, die vierte Möglichkeit. Wenn dann noch weiterer Bedarf besteht, also ich kann auch sagen, wer nicht unbedingt mit Tutoren und Tutoren sich das angucken will, der setzt sich zu Frau Sagasser ins Büro und kann sich da das nochmal angucken, was er oder sie geschrieben hat. Aber wie gesagt, mit den Tutoren kann man, die können dann vielleicht auch noch genauer sagen, wie das aussieht und das erläutern. Vierte Möglichkeit, wenn dann noch weiterer Bedarf besteht, dann wenden Sie sich an die Korrekturassistenten. Und zwar steht unter Ihrer Klausur entweder ein in kleinen Buchstaben MM, Markus Mayran, der in der ersten Sitzung auch hier war, oder Gerhard Hanloser, GH oder Hanloser hat er unterschrieben. Sie mailen die Betreffenden an, vereinbaren mit denen einen Sprechstundentermin bei mir im Büro. Die sind da flexibel und sind dafür da, das dann alles auch nochmal genau zu erklären. Ja, generell will ich zur Klausur sagen, dass ich sehr, sehr zufrieden bin mit Ihnen. Kompliment. Alle haben bestanden. Alle. Es ist überhaupt niemand durchgefallen. Ja. Mit unterschiedlich hohen Punktzahlen. Wie gesagt, mit 26, ich glaube, es ist gar keiner mit 26 dabei. Und das geht irgendwie bis 47 oder sowas. Also 50 ist das Maximum. Wir haben ja, wenn man dann, ich rechne das ja auch immer durch und gucke, wie das vergleichsweise war mit anderen Grundzügen. Wir hatten einige Zeit hatten wir eine Tendenz, das ist vielleicht auch jetzt soziologisch nicht uninteressant, eine Tendenz von der langjährigen Zwiebel, Leistungszwiebel, die er hat. Ich weiß nicht, was eine Zwiebel ist, das ist diese Form in der Statistik. Nicht? Eine dünne Spitze oben, einen dicken Mittelbauch und unten einen flachen Bodensatz, hatten wir in den letzten Jahren eine Tendenz zur Sanduhr. Das heißt, eine Zweiteilung. Nicht? Oben tolle, in der Mitte ganz wenig, die in Mittellage war, und so einen schlechten Bodensatz, so, mal grob gesagt. Nicht? Das ist Zwiebel und Sanduhr sind wichtige Beschreibungsmodelle. Das haben Sie vielleicht bei Herrn Blinkert schon kennengelernt oder lernen es im nächsten Semester genauer kennen, wie man Zwiebeln sät und Sanduhren herstellt. Jedenfalls haben wir in diesem Semester wieder eine deutliche Tendenz zur Zwiebel. Also, sie liegen relativ nah beieinander mit einigen Ausrutschern nach Sachen. Ja, so viel zur Klausur. Jetzt warte ich auf Ihre Kommentare. Also irgendwo steht immer noch Ende des Semesters, das ist falsch. Sondern es ist genau so, wie ich gesagt habe, am Anfang 29. Januar ist Abgabefrist des Kommentars. Und zwar deshalb, weil Sie am Ende des Semesters sowieso in einem solchen Stress sein werden, dass Sie überhaupt gar nicht mehr zu vernünftigen Gedanken kommen beim Kommentar. Hier wird einfach besser, wenn Sie früher abgeben, meiner Erfahrung nach. Ja. In welcher Form geben Sie das ab? Also das Liebste ist mir sowas mit durchsichtigem Frontdeckel, sowas abgeheftet. Also bitte nicht als Geschenk verpacken und bitte nicht so zumauern und zumachen und so, also, sondern das soll handlich gleich lesbar sein. Das ist mir das Liebste. Und dann noch wichtig ist, Sie geben den Kommentar in zweifacher Form ab. Nämlich einmal als Word-Datei oder PDF-Datei, wie Sie wollen, per E-Mail an meine Adresse, die Sie kennen. Und das zweite Mal geben Sie ihn ab als Hardcopy zusammen mit der Erklärung. Diese Erklärung ist sehr wichtig, die Erklärung zur Anfertigung von Hausarbeiten, die besagt, dass Sie alle Quellen ordentlich angegeben haben. Ja, wie gesagt, zweimal. Ich sage das später dann nochmal, nur jetzt erstmal zur Information. Und dann, was muss da alles drauf? Vorne aufs Titelblatt natürlich Ihren Namen, Ihre Postanschrift, Ihr E-Mail, wenn es geht, Ihr Telefon, falls ich Sie mal abends dann nochmal anrufen muss, wenn ich was nicht verstehe, was Sie geschrieben haben. Abgabedatum, Fächer, Semester, Hochschulsemester, Matrikelnummer etc. Okay. Die Hardcopy geben Sie im Sekretariat des Instituts zu den Sprechzeiten ab. Und wenn Sie die letzte Sekretariatsöffnung verpassen, schicken Sie einfach den Kommentar per Post an mich, Esbach, Institut für Soziologie, Uni Freiburg. Postanschrift finden Sie alles auf der Homepage. Ja, okay, aber das hat eigentlich in der Regel keine Probleme gegeben. Ich glaube, ich habe auch ein Oberseminar zu dem Zeitpunkt, bin wahrscheinlich auch Freitagnachmittag dann auch noch da, selbst wenn die Sekretärin schon ins Wochenende gegangen sind. Ja, also die Noten, also die Punktzahlen finde ich okay. Seit Beginn der 90er Jahre, ich will noch ein bisschen was zur Universität dazu sagen und den Problemen, die wir haben. Seit Beginn der 90er Jahre gibt es ja in Deutschland auch Rankings der Universität und der Fächer. Soziologie Freiburg ist eigentlich ganz gut. So, wir liegen relativ konstant bei der Gruppe Top 10, besten 10, mal mehr oben, mal mehr in der Mitte, mal mehr bei 6, 7, 8. Das freut uns. Das liegt, um das nochmal zu sagen, das liegt nicht allein jetzt an den Lehrenden, sondern das liegt an Ihnen, weil Sie doch mit Engagement Soziologie anpacken. Sie eigentlich genauso wie die Vorhergehenden. dass wir in den Rankings so gut, wie das Neudeutsch heißt, aufgestellt sind, das liegt auch daran, dass bei uns sehr viele für sehr wenig Geld oder ganz ehrenamtlich bei der Lehre und Forschung mithelfen. Wenn Sie mal im Vorlesungsverzeichnis gucken, wir haben hauptamtliche Mitarbeiter, die angestellt sind. Das sind einige, aber es gibt sehr viele, die für wenig Geld Lehraufträge machen, die sich engagieren bei uns, weil sie die Soziologie wichtig finden. Und ohne unsere Lehrbeauftragten, Privatdozenten, ohne die schlecht bezahlten Tutorinnen und Tutoren, ging es uns überhaupt sehr schlecht in der Soziologie, weil die Universitäten chronisch unterfinanziert sind, wie Sie wissen. Uns ging es auch sehr schlecht, wenn wir nicht so eine starke und kreative Fachschaft hätten. Und ich würde mich auch freuen, wenn immer wieder in jedem Jahrgang hinreichend Studierende in die Fachschaft gehen. Und jetzt irgendwann ist ja schon wieder angesagt, ein runder Tisch. Termin steht, glaube ich, noch nicht fest, aber wird gerade noch ausgedudelt. Wo es darum gehen wird, auch an dem runden Tisch, alle Themen werden besprochen, die aufgeworfen werden, wo es darum gehen wird, wie denn auch Veränderungen und Anpassungen und Verbesserungen nach dem Bildungsstreik am Institut möglich sind, was man da machen kann, was da gemacht werden soll, was gut läuft und was schlecht läuft. Das ist ganz wichtig. Ja, aber seit dem Wintersemester 7-8, als wir nun auch in dieses Bologna-Programm eingestiegen sind und meine Hoffnung, dass die Sache vorher zusammenbricht und wir gar nicht erst reformieren müssen, sich nicht erfüllt hat, sind wir unter dem Rad der Planierraupe, so habe ich das mal in einem Artikel von 2004 formuliert. Sie wissen, dass ich zu der Minderheit der Professoren gehöre, die auch öffentlich dagegen lautstark Stellung nehmen. Sie finden, wenn Sie das weiter interessiert, das muss ich gar nicht hier noch vortragen, gerade in diesem Semester nicht. Auf meiner Homepage unter Publikationen gibt es eine eigene Spalte, die heißt Interventionen zur Hochschulpolitik. Die fängt 1997 an und geht bis jetzt. Da finden Sie einiges. Anlass zur Kritik gibt aber nicht nur der Bologna-Prozess, darauf will ich hinweisen, sondern auch das 2004/5 erlassene Landeshochschulgesetz Baden-Württemberg, LHG genannt, in dem die akademische Selbstverwaltung, das heißt das Recht der Universitäten, die inneren Angelegenheiten selbst zu regeln, die Autonomie praktisch abgeschafft wurde. Besser gesagt, die Autonomie der Universitätsspitze vergrößert, aber die Autonomie der Institute und Professoren reduziert wurde. Autonomie der Universitäten, das ist eben diejenige, die sich um 1500 in Europa ausgebildet hat und lange gegen Kirche und Staat versucht hat, die europäischen Universitäten versucht, ihre Autonomie zu verteidigen. Sie existiert nur noch dem Namen nach. Autonom ist die Spitze, das heißt ein sogenannter Universitätsrat und ein Rektor. Und diese Spitze hat geradezu diktatorische Vollmachten. Die Rechte der Fakultäten, das heißt die Fachversammlungen der Hochschullehrer, sind enorm eingeschränkt. Rechte von Mitarbeitern und Studierenden sind sowieso minimal, das wissen Sie. Ich sage immer, nicht einmal Hitler hat es gewagt, die deutsche Universität in ihrer Substanz der akademischen Selbstverwaltung so einzuschränken wie die Regierung dieser Tage. Zum Studium an einer Universität, denke ich, gehört es, und deshalb gehe ich da jetzt zwischendurch einfach nochmal drauf ein, im ersten Semester, es gehört sich auch einfach mal klug zu machen darüber, in was für einer Institution, Sie wissen ja jetzt, was das ist, man studiert. Und wenn nicht mal die, die an der Uni sind, sich um diese Institution kümmern, wie soll man erwarten, dass sich überhaupt jemand außerhalb der Institution Uni darum kümmert? Von Zeit zu Zeit hat immer mal eine studierende Generation die Nase voll und protestiert öffentlich. Das haben sie in diesem Semester miterlebt. Nicht alle Erstsemester haben das in ihrem Erstsemester miterlebt. Letztes Jahr gab es ja vor im Juli 2009 Proteste. Das war ein relativ kurzer Abstand. Ich habe immer den Kollegen gesagt, das ist eine erfreuliche Steigerung des Gedächtnisses der Studierenden, die sich irgendwie noch erinnert haben, dass ihnen im Juli von den Regierenden etwas versprochen wurde. Aber das ist neu, diese Fähigkeit, sich zu erinnern. Denn davor, vor Juli 2009, war die letzte vergleichbar große Protestbewegung im Mai 2005. Das ist ein langer Abstand, da waren die schon wieder weg, da hatten die Examen gemacht, da kamen dann andere. Ich vermute mal, je kürzer die Abstände zwischen den Protesten werden, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass genügend Druck entsteht, die Verhältnisse zu verbessern. Ein bisschen will ich noch einführen in dieses traurige Thema Krise der Universität oder ganz unpädagogisch mal gesagt das Sterben der Universität in Deutschland. Wo liegt des Pudels Kern? Das ist nun immer lange hin und her diskutiert worden. Sind die Anforderungen zu hoch? Ist die Lehre zu schlecht? Sind die Studierenden zu faul? Machen sie was anderes als studieren? Vielleicht erinnern wir uns ein bisschen. 1993, lange her, gab es in der Wochenzeitung Die Zeit dieses Schaubild hier. Wir sehen, da oben sind die Jahreszahlen 1985 bis 1992. Und dann gibt es hier einen Füllfederhalter, der bezeichnet die Linie von Studierenden. Und es gibt diese Zange, die bezeichnet die Linie, damals nannte man sie Lehrlinge, heute nennt man sie Azubis, Auszubildende. Und dann schreibt der Kommentator hier an der Seite, das lese ich Ihnen vor, weil es so klein ist, dass Sie es nicht lesen können. Also Zitat, Akademikerschwemme und kein Ende. Nie studierten in Deutschland so viele Menschen wie im Wintersemester des vergangenen Jahres. Die Zahl der Eingeschriebenen an Universitäten und Fachhochschulen nähert sich der 2-Millionen-Grenze. Inzwischen ist das schon wieder wesentlich mehr. Und dann heißt es weiter, das hängt freilich nicht nur mit der großen Zahl der Studienanfänger zusammen, sondern auch mit den langen Studienzeiten. Sogenannte ewige Studenten treiben die Zahlen in die Höhe. Gleichzeitig verdingen sich aber immer weniger Jugendliche als Lehrlinge. 1992 gingen 540.000 Nachwuchskräfte weniger diesen Weg als Mitte der 80er Jahre. In der derzeitigen Rezession kommt diese Entwicklung vielen Unternehmen gelegen. Auszubildende kosten Geld. Doch die Lehrlinge von heute sind die Facharbeiter von morgen und daran mangelt es schon in einigen Branchen heute. Zitat Ende 1993. Über dieses Schaubild hat es damals einen enormen Streit gegeben. Auch ob das jetzt richtig gerechnet ist oder falsch gerechnet ist, das lasse ich mal beiseite. Was kann man dazu sagen, zu diesem Schaubild? Also ein Lehrer, der könnte sagen, also da sieht man wieder mal die enorme Leistungsfähigkeit der deutschen Schule, die mehr junge Menschen zur Hochschulreife bringt. Ein Hoch auf das deutsche Gymnasium. Was könnte ein Biologe sagen? Der könnte sagen, wir haben es mit einer spontanen Mutation der Intelligenz der Bundesbürger zu tun oder irgendwie einen neuen Virus, der ungewöhnliche Begabungen hervorruft. Ein Bildungsforscher könnte sagen, da sieht man mal wieder, wie viele Begabungsreserven in der Vergangenheit nicht ausgeschöpft waren. Ja, und jetzt zeige ich Ihnen noch ein kleines Bild aus der Geschichte unserer Misere. Eine Statistik aus dem Jahre, auch 1993. Eine Statistik, die zeigt die Entwicklung an den Hochschulen von 1977 bis 1990. Da sehen Sie 73% mehr Studienanfänger gegenüber 7% mehr Personalstellen. Studenten, die innerhalb der Regelstudienzeit fertig werden, plus 48%. Studierende, die außerhalb der Regelzeit fertig werden, plus 106%. Und dann noch Angaben über Promotion und räumliche Studienplätze. Das sind sozusagen alte Statistiken, das sind Momentaufnahmen aus dem Jahre 1993, sind auch Statistiken, die heute schon längst vergessen sind. Denn in den 90er Jahren begann dann eine Phase aggressiver staatlicher Hochschulpolitik. Die Universitäten, das zeigt ja dieses Bild, sind komplett am Ende. Und wäre die Wiedervereinigung Deutschlands nicht gekommen, das ganze System wäre lautstark kollabiert. Aber so gab es eben noch Schlimmeres. Die Offenbarung der Zustände in der DDR, den neuen Bundesländern. Da waren die Universitäten, wie man so sagt, weg vom Fenster. Das war alles so schlimm, was da alles gab. Ja, in den 90er Jahren ist dann das deutsche Universitätssystem leise gestorben. Es wurden auf diesem Stand dieser Statistik von 93, wurden dann Professorenstellen abgebaut in einem vorher nicht gekannten Ausmaß bei gleichzeitiger Steigerung der Studierendenzahlen. Unter dem recht verlogenen Namen Solidarpakt verlor die Universität hunderte von Professorenstellen. Das ist in Baden-Württemberg zusammengerechnet. In den 90er Jahren hat Baden-Württemberg eine ganze Universität eingespart einfach. Aber bei gleichzeitigem Trommelfeuer, populistischen Kampagnen gegen faule Professoren, Falschmeldungen über den Ausbau des Bildungssystems. 1997 im Wintersemester kam es dann zu großen Streiks an deutschen Universitäten. 97 den sogenannten Dezemberstreik, so wie der Bildungsstreik dieses Semester auch. Das war 1997 der Anfang vom Ende der Ära Helmut Kohl. Immerhin hat es das ausgelöst, aber es gab keine Rettung für die Universitäten, keine Rettung für die Gymnasien. Dann kamen diese TIMSS-Studien über Mathematikkenntnisse, verheerend. Ein bis zwei Jahre liegen die Mathematikkenntnisse hinter den vergleichbaren westlichen Industrienationen und Japan, Tigerstaaten, zurück. Also Klartext, Mathe, Niveau 12. Klasse ist anderswo Niveau 10. Klasse. 1 und 1 ist ja auch in Spanien 2, da gibt es gar nichts zu deuteln. Beim Deutschunterricht kann man natürlich dann irgendwie schon interpretieren und so, dass das vielleicht irgendwie mehr Schlüsselkompetenzen und so, was weiß ich, haben. Diese TIMSS-Studie ist längst vergessen. 2001 kam PISA 1 veröffentlicht, die Leistung der 15-Jährigen vergleicht. Das ist auch diskutiert worden, es ist nicht viel geschehen. PISA gab es regelmäßig dann. Ja, es hat sich nichts geändert und es ist fraglich, ob sich etwas ändert. Schulen, Hochschulen sind weiter real abgebaut werden bei gleichzeitiger Propaganda, sodass man fast sagen kann, je mehr Bildungsgipfel gemacht werden, umso mehr Stellen werden gestrichen. Ich will vielleicht noch einige universitätspolitische kurze Bemerkungen abschließen. Wir brauchen, denke ich, für so Entwicklungen immer einen längeren Zeitraum. Momentaufnahmen bringen nicht viel. Wir müssen das vergleichen. Wie war das um 1990, wie war das um 2000 etc.? Wie ist das im 20. Jahrhundert? Und wer sich mit der europäischen Universitätsgeschichte befasst, der weiß immer auch, dass es Perioden der Blüte der Universitäten und des Niedergangs der Universitäten gegeben hat. Und wenn man das aus der Distanz betrachtet, ist das, was wir haben, in der Tat realistisch gesehen eine Periode des Niedergangs der europäischen Universitäten. Das überkommene Universitätssystem zerfällt, beziehungsweise es wird auch zerschlagen, wie Sie wissen. Viele Professoren wollen eigentlich auch lieber eine Berufsschule, das müssen Sie sich immer klar machen. Das ist aber Teil eines längeren historischen Prozesses. Und dazu ist es wichtig, sich die Entwicklung auch der Bundesrepublik anzuschauen. Denn zum Gründungskompromiss der Bundesrepublik Deutschland nach der Niederlage Deutschlands im Zweiten Weltkrieg gehörte eine alle Parteien übergreifende Doktrin, die nenne ich die Doktrin der geistigen Normalisierung. Deutschland sollte geistig normalisiert werden. Und zwar normalisiert durchaus im Sinne, in dem Foucault das Wort gebraucht. Man wollte Wirtschaftswunder, man wollte Ruhe, man wollte Alltag haben, aber man wollte eben um Gottes Willen keine Intelligenz haben. Elite wurde überhaupt zum Schimpfwort in der Bundesrepublik. Es gibt kein Land dieser Erde, in dem Elite ein Schimpfwort ist. Aber in der Bundesrepublik ist es ein Schimpfwort geworden. Ludwig Erhard, Vater der sozialen Marktwirtschaft, tituliert, der nannte Schriftsteller einfach nur Pinscher. Das war das, was er sagte, öffentlich. Die Bundesrepublik sollte ganz normal sein. Es sollte ein normales Land sein. Mitte über alles. Nicht? Herausragende geistige Leistungen sollten einfach nicht sein. Kritik am Status quo auch nicht. Originalität war auch nicht gefragt. Und nach den kurzen Jahren des Aufruhrs Ende der 60er Jahre, dieser kleinen Blüte des Nonkonformismus, hat dann auch die SPD der 70er Jahre das Werk der Nachkriegs-CDU fortgesetzt, auch unter dem Titel geistige Normalisierung. Verödung der SPD-Presse, der Verlage, Verödung der Gewerkschaftspresse, all das schreitet voran und hat sozusagen, die Endmoräne ist 20% Wählerbeteiligung. Die Devise lautete bloß keine Linksabweichung, keine Rechtsabweichung, auch keine neue Idee bitte. Und vor allem hatte die SPD auch alle Hände voll damit zu tun, zu verhindern, dass Leute links von ihr Lehrer an den Schulen oder gar Professoren an den Universitäten wurden. Berufsverbot nannte sich das. Bildungsreform ja, aber Mittelmaß. Expansion der Universitäten zum Teil, aber dann auch immer mit der Gießkanne. Neue Universitätsstandorte nach Gesichtspunkten der Regionalförderung für Handwerker. Also zum Beispiel, wie man eine Uni Konstanz gegründet hat, die sich zum Glück ja etwas berappelt hat. Aber wer mal in Konstanz weiß, was für eine vitale Urbanität, was für ein überschäumendes geistiges Leben sich dort allabendlich zeigt. Oder 27 Soziologen in Bielefeld. Ich weiß nicht, will ja keinem zu nahe treten, aber wer mal da war in Bielefeld, der weiß, wie attraktiv ist, wie es für eine geistreiche Atmosphäre hat. Man hat, ich sage mal, da muss man Systemtheoretiker werden wie Luhmann und zwischen sich und der Umwelt eine scharfe Grenze ziehen, um überhaupt geistig zu überleben. Ja, ich polemisiere natürlich. Mit Helmut Kohl ist dann die Normalisierung des Geistigen in Deutschland überhaupt zu sich selbst gekommen. Am Ende der Ära Kohl schrieb jemand, was war das Geheimnis, 17 Jahre Kohl-Regierung. Er schrieb, das Geheimnis lag unter anderem darin, dass er keine einzige Idee hatte, die ihm zurechenbar war. Und dann gab es eben dann das berühmte Mikado-Spiel der Bundesrepublik, das Sie kennen. Mikado-Spiel, die oberste Regel lautet, wer etwas bewegt, hat verloren. Wer etwas bewegt, hat verloren. Und daran hat auch die deutsche Einheit nichts Wesentliches verändert. Alle, die gehofft hatten, irgendwie, das ist doch nun wirklich ein epochales Ereignis, was da passiert ist, Zusammenbruch des Sowjetimperiums, da würde doch irgendwie das Mikado-Spiel mal aufhören. Alle, die etwas bewegen wollten, haben verloren. Wiedervereinigung Deutschlands, das wurde ein Reformverweigerungsprojekt. Dann kam der Machtwechsel, die Regierung Schröder, die Sie vielleicht noch bewusst auch schon miterlebt haben, auf die viele ihre Hoffnung gesetzt hatten. 3 Jahre geschah überhaupt nichts. Und dann begann die damalige Bundesbildungsministerin Edelgard Buhlmann mit ihrem Zerstörungswerk. Sie taufte die Assistenten um in Juniorprofessoren. Sie mussten mehr tun und bekamen weniger Rechte. Sie führte das Berufsverbot ein für Wissenschaftler, die 12 Jahre nach dem Examen nicht weiter an befristeten Forschungsprojekten eingestellt werden. Berufsverbot gilt noch bis heute. Es folgte der Angriff auf die Qualifikation zum Hochschullehrer. Man wollte das zweite Buch verbieten. Leute, Hochschullehrer müssen wenigstens 2 Bücher geschrieben haben, bevor sie Professoren werden. Dann dieser ganze Betrug mit der Elite-Universität, Blockade der Föderalismusreform und Wahnsinn des Bologna-Prozesses. Und immer noch weiter eine Propaganda für die Erhöhung der Studierendenquote bei gleichzeitigem Abbau von Professorenstellen. Ja, in dieser Zeit sagte einer der großen Gelehrten der Humanities, Wolfgang Frühwald von der Alexander von Humboldt Stiftung, der sagte, ich zitiere, noch niemals in den letzten 40 Jahren habe es auf Seiten der Politik einen solchen Zynismus und eine solche Verachtung der Wissenschaft und den Universitäten gegenüber gegeben. Frühwald, ein wirklich sehr distinguierter, zurückhaltender, vorsichtig argumentierender Gelehrter. Ja, die Normalisierung des Geistigen, die Entcharismatisierung der Universität, das ist alles konsequent und nachhaltig. Das ist, was wir jetzt erleben, ist in gewisser Weise eine Endbewegung und Sie müssen sich das bewusst machen. Und wer heute in den Geistes- und Sozialwissenschaften sich für eine Sache so interessiert, dass sie oder er einen Teil seines Lebens an diese Sache, an dieses Thema oder an dieses Problem verschwenden wollen, dem hilft die Universität als Institution nicht mehr viel. Wer der Normalisierung des Geistigen, das heißt der Entschärfung der Gedanken entgehen will, der muss etwas anders tun. Es bleibt für den keine andere Chance, als sich mit Gleichgesinnten selbst zu organisieren. Sie müssen ihre eigene Universität machen. Selbst überregionale, internationale Netze knüpfen, und die technischen Voraussetzungen sind heute in einer Weise da, wie nie zuvor in der Geschichte. Und wenn Sie sich mal umtun, die gibt es überall. Die, wie wir sagen, Invisible Colleges, die Seminare, die eben in keinem Vorlesungsverzeichnis stehen. Das sind Gruppenzirkeln, Freundeskreise, die sich in den Nischen der zerfallenen Universitäten treffen, lesen, diskutieren, schreiben und sich irgendwie für das Überleben autonomer Geistigkeit und Wissenschaft verantwortlich fühlen. Was ist das? Das ist zum Beispiel Momo, der Montagskreis, oder der Dienstagstreff, oder die Mittwochsgesellschaft, der schon der Philosoph Fichte um 1800 angehörte, oder die Donnerstagsgruppe, oder die Freien, die sich freitags treffen, oder die vielen Jourfixe. Ich denke mal, da spielt überhaupt die Musik, und das bisschen offizielle Uni, das nehmen Sie auch noch mit. Und was an Ihrem BA-Zeugnis am Ende für eine Note steht, ist für Ihre Karriere nicht so ausschlaggebend wie das, was Sie im Hirn haben. Europäische Gesellschaften haben sich die Universitäten als privilegierte Stätten von Lehre und Forschung und Studium geschaffen. Ja, und jedes Mal, und da kann man lange, lange Geschichten erzählen, jedes Mal, wenn diese Institution ihre Götterdämmerung erlebte, dann zog sich das intellektuelle Leben zurück. In Nischen, in den Underground, in Netzwerke, aus denen dann eine Renaissance der Universität erfolgen konnte. Ja, das wollte ich Ihnen heute noch zum Schluss sagen. Nächstes Mal machen wir dann passend weiter mit sozialem Medium Wahrheit. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.